Wir sind in der zweiten Buch Mose, Kapitel 20 und werden voraussichtlich noch einige Wochen da sein. Eigentlich das mit den Gesetzen, das fängt erst an. Es gibt viel mehr als die 10 Gebote. Ich kann mich erinnern, als Junger mochte ich ganz gern das Neue Testament, aber das Alte Testament und die 10 Gebote, das war für mich eine fette Bedrohung. Ich konnte eigentlich gar nicht so gut mit umgehen. Die Gebote waren für mich eigentlich sehr negativ und stellten einen alten, grauhaarigen Gott, der kein Verständnis für seine Kinder hatte, der da sitzt mit einem Stock in der Hand und wartet nur drauf, dass er seinen Kindern einen auf die Finger hauen kann. Ich weiß es nicht, wie es euch erging als Kinder oder noch heute ergeht, wenn es um die 10 Gebote geht, aber je mehr ich mich damit beschäftige, je deutlicher ich sehe, dass das nicht stimmt. Und dass es ja gar nicht so ist mit den 10 Geboten, dass Gott ist mit seinem Volk. Und wir haben gesehen, dass die Gebote für sein Volk geschrieben sind und nicht für die Welt. Nicht für Menschen, die an Gott nicht glauben, sondern für sein Volk, die Juden, und auch für sein Volk, für seine Familie im Neuen Testament. Und Jesus legt sie ja auch aus und komprimiert sie. Damit haben wir uns noch nicht beschäftigt. Er sagt, Kern ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich frage mich für uns als Christen, es gibt nichts Schöneres, oder? Als Gott zu lieben und unser Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst bereits schon lieben. Wir wissen und erleben das, dass Gott eigentlich liebenswürdig ist. Gott zu lieben ist eigentlich ein Vorrecht, überhaupt erkannt zu haben, dass er liebenswürdig ist. So sind, wie David das sagt, in dem Psalm, deine Gebote sind gut. Deine Gebote sind süß. Sie sind süß wie Honig, sie sind süßer als Honig. Wenn er darüber nachdenkt, im Nachdenken schon, steigert sich das bei ihm. Wir können die Fenster auf Kippe stellen, wenn ihr möchtet, beziehungsweise auch am Ende. Und hier ist es stickig hier drin, ne? Wenn es nicht zieht für diejenigen, die da direkt drunter sind, dann ich will nicht so schreien, dass ich unseren Nachbarn stören würde. Ich habe es zumindest an diesem Sonntag nicht vor. Die Gebote Gottes. Es ist erstaunlich eigentlich, wie Menschen, wenn sie das Wort Gottes auslegen und wie Menschen in Verantwortung leben, unser Bild von Gott prägen. Und die Bibel sagt, dass Menschen, die die Aufgabe haben, der Gemeinde zu dienen, indem dass sie das Wort Gottes auslegen, dass sie eine große Verantwortung haben. Und ich dachte immer, es betrifft richtig oder falsch sein. Dogmatisch, theologisch, was sicherlich auch stimmt, aber ich denke, wesentlich ist die Verantwortung, die wir haben als Hauskreisleiter, als Freunde von Menschen, die noch nicht gläubig sind, dann wir bringen ihnen auch auf irgendeine Weise mit unserem Vorbild oder dem, was wir erzählen aus der Bibel, wir lehren ja auch, wir bringen ihnen das Evangelium. Und wenn wir es auf falsche Weise tun, dann bekommen sie ein verzerrtes Bild von Gott. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir uns keine Bilder, und damit fängt das Ganze an, keine Bilder von Gott machen sollen. Die Hindus machen Bilder von Gott. Und sie sind grausam, alle miteinander. Finster. Und sie neigen sich, knien sich hin, bringen Opfer, dienen diese Götter, gehen arbeiten, verdienen Geld und kaufen Opfer und opfern nicht nur Geld, sondern Obst und Gemüse und Blumen und ja, also Ziegen, Tiere. Sie dienen regelrecht und verehren diese Götter. Diese Götter, die hässlich sind, finster sind. Und diese Bilder setzen sich regelrecht fest in deren Gedanken, prägen sie. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns kein Bild in dem Sinn von Gott machen sollen. Weil Gott nicht Materie ist, sondern Gott ist Geist. Und wie soll ich mir ein Bild machen aus Materie, das Gott entspricht, wo er gar nicht Materie ist, sondern Geist ist. Und Jesus, als er kam, sagte, wenn ihr mich seht, seht ihr Gott, ihr seht den Vater. Bin ich dann so lange unter euch und ihr fragt mich, wie Gott ist, wie der Vater ist? Sagt er zu seinen Jüngern. Und nicht, weil er meinte, dass wenn er in den Spiegel guckt, beziehungsweise seine Jünger sein Angesicht sahen, dann es war nichts Schönes an Jesus, das sagen uns die Propheten, nichts Außergewöhnliches, es war ein ganz gewöhnlicher Mensch, nicht zu unterscheiden von irgendjemand anders. Das ist ja auch der Grund, warum sie auch alle fragen mussten, wo ist der Jesus, ne? Als er verraten wurde, die Römer wussten nicht, welches es ist. Er sah genauso aus wie alle anderen Jünger, nicht so wie die Bilder, die wir sehen von den Künstlern oder die Bilder, die wir malen. So sah Jesus nicht aus, er war ganz normal, ganz gewöhnlich. Aber Jesus sagt dennoch, ich bin mitten unter euch und ihr fragt immer noch. Offensichtlich hat er nicht seinen Körper gemeint. Ich bin Gott, Gott ist in mir, seht ihr Gott nicht. Nicht in mein Fleisch, sondern in dem, was ich bin. Mein Wesen, mein Charakter. Das ja eigentlich das Schönste an uns sein sollte, oder? Wir verbringen ja so viel Zeit vom Spiegel. Auch noch in meinem Alter verbringe ich einige Zeit. Das ist ja auch nötig. Früher war es nicht so nötig. Heute, wie mein Bruder Rainer, muss ich mich darum bemühen, dass die drei Haare, die ich noch habe, noch richtig sitzen. Wir brauchen jetzt, seine Mutter lacht. Wir brauchen Zeit. Ne? Aber bei Jesus war es nicht da, es war sein Charakter. Er war traurig darüber, dass sie Gott, der ja inwendig in ihm lebte und er war die Offenbarung Gottes, dass sie ihn nicht erkannt hat. Ist doch klar, ne? Gott ist mittendrin und wir sehen ihn nicht. Warum? Weil wir was Materielles suchen. So sollen wir uns ja kein Bild von Gott machen, weil wir jedes Mal total daneben hauen. Warum? Weil Gott so viel schöner ist. Die Jünger sagen, und wenn das ganze Wasser auf der ganzen Erde aus Tinte bestände, bestünde. Und der ganze Himmel aus Papyrus würde das nicht reichen, der Herrlichkeit Gottes darzustellen. Und dann wagen wir es als Menschen, uns kleine Bilder zu machen aus Stein. Und Gott ist erstaunlich in den Tempeln. Es ist interessant, wenn es um Götzenanbetung, wir tun es auch hier auf eine andere Weise. Wir haben ja auch unsere Götter. Aber es ist etwas tangible, plausibler. Man kann es eher anfassen und sehen in buddhistischen oder hinduistischen Ländern, wo die tatsächlich mit Göttern zu tun haben. Wisst ihr, die Priester sehen aus wie die Götter, die sie anbeten. Deswegen ist bei uns Anbetung so wichtig. Wenn wir wirklich im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten, wird es dazu führen, dass wir Christus ähnlicher werden. Er prägt uns. Wie unsere Eltern uns prägen, und das ist eine der Gebote heute Abend, die wir lesen werden, und wir unsere Kinder prägen, so wird Gott uns prägen in der Bibelbetrachtung, im Gebet und auch sehr, meine ich, in der Anbetung, wo wir uns nach ihm ausstrecken, ihm anzubeten und zu suchen in Geist und der Wahrheit, wird er uns prägen, all dem, was wir sind. Und ich glaube, wir merken das, oder? Ich meine, wir rutschen dann wieder ins Alltag, aber mittendrin im Gottesdienst, in der Anbetung, denken wir, ja, hier bin ich vor dem Herrn. Das ist ja so schön. Herr, ich bin zur Ruhe gekommen. Das ist so schön bei dir. Ich bin jetzt, ja, so ruhig und ausgeglichen. Und ja, ich freue mich so sehr. Ich bin so gelöst von allen Krämpfen und Ängsten. Und man steht da, das kennt ihr doch, oder? Das erleben wir alle hoffentlich von uns, die Gott wirklich anbeten. Und man möchte da bleiben. Aber dann, ne, am Montag geht es wieder los. Man ist in den alten Strukturen wieder hineingerutscht. Ne? Und man reagiert nicht. Aber deswegen sollten wir auch, ja, Jung mit einer Mission hat mal gesagt, Anbetung ist ein Lebensstil. Ne? Gibt es Wahres drin? Auf jeden Fall. Wir sollten in der Anbetung leben. Deswegen sagt er, dass unser Fürbitte durchsogen sein soll mit Danksagung. Ne? Wir sollen eigentlich Gott immer anbeten. Nicht nur immer Fürbitte tun. Dieser Kommunikation, dieser Austausch, dieser Verkehr mit Gott prägt uns, wie wir auch unsere Kinder prägen werden oder bereits schon prägen und unsere Kinder deren Kinder prägen werden. Also, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Exodus 20, Vers 1. Du sollst keinen anderen Göttern haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch unten, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Wir werden das dienen, was wir anbeten. Wir machen uns zum Sklave von dem, was wir anbeten. Wenn du in der Not bist, du schreist. Wonach du schreist, zeigt dir, wer dein Gott eigentlich ist. Ob es Papa ist, ob es Mama ist, ob es die Freundin ist. Ja, ich habe viele Frauen gehört, dass sie gesagt haben, ich dachte, sie war meine Freundin. Nun ist meine Welt zusammengebrochen. Ich bin so traurig, ich bin verzweifelt, orientierungslos. Sie hat mich in den Stich gelassen. Sie hat eine neue Freundin jetzt. Ich dachte, du warst meine beste Freundin. Das ist ein Zeichen von Bindung. Du kannst einen Freund oder eine Freundin, einen Vater oder eine Mutter zu deinem Gott machen. Es sind nicht nur materielle Dinge. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied und den Kindern derer, die mich hassen. Hört sich brutal an, oder? Wir kommen zurück zu B von Vers 5, aber wir lesen erstmal 6. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das sind eine der Stellen, die eigentlich mich schon als Teenager geprägt haben in meinem Bild von Gott. Gott rächt sich an den Bösen. Wir haben gesehen, dass diese Worte geschrieben sind für wem? Für die Menschheit? Nein, wir haben gesehen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das sind für die Erlösten für das Volk Israel, für die neutestamentliche Gemeinde, für uns, für sein Volk sind sie geschrieben und nicht für die Welt. Das heißt, kann das sein, dass Gott sich an seine Kinder rächt hier? Das Wort Heimsucht hier ist ein interessantes Wort. Es heißt, ich weiß es nicht, ob ich das richtig ausspreche, es heißt aber Pagat. Und es heißt suchen oder aufsuchen. Und es spricht von einer helfenden, heilvollen Zuwendung. Das hört sich dann schon anders, oder? Wir als Menschen grundsätzlich ernten das, was wir säen, oder in unser Leben. Wenn wir ein schlechtes Vorbild sind für unsere Kinder, und das ist die Situation hier. Wenn wir unsere Götter haben und gebunden sind, auch als Kinder Gottes an gewissen Dingen, und ich habe es oft gehört, ja, ich dachte, mein Vater war gläubig, aber Mann, ne, für ihn bedeutet Beruf oder Berufung, auch manchmal missionarisch, Berufung, alles, er lässt meine Mutter im Stich, er kümmert sich nicht um mich, er hilft mir hier, er hilft mir da nicht, ich fühle mich wie ein Bastard. Vaterlos. Es kann ganz fromm sein, dein Gott. Es können deine Werke sein, wodurch du dir dein Wertgefühl stärkst. Das ist alles oft sehr versteckt. Wir prägen unsere Kinder durch unser Reden, aber nicht nur durch unser Reden, sondern sehr durch unser Tun. Sie beobachten uns und sie wissen ganz genau, ob wir gläubig sind oder nicht, ob wir Gott vertrauen oder nicht, ob Papa sich Sorgen macht oder nicht. Und wo er mit seinen Sorgen hingeht, lädt er die auf Mama ab? Klopft er an beim Chef und bittet um eine Erhöhung? Macht er seinen Kollege schlecht und versucht sich die Stelle zu erobern? Oder vertraut er Gott und dankt er Gott alle Zeit, in allen Situationen, auch in der Not? Und wir prägen unsere Kinder. Und unsere Kinder werden deren Kinder prägen. Und deswegen steht es hier. Wir ernten das, was wir sehen, auch in dem Leben unserer Kinder. Wir meckern oft an unseren Kindern herum. Ich werde oft verführt und dann ganz leise und stille abends sagt dann meine Frau zu mir im Bett, ja, der ist genauso wie du. wenn Heimsuchen Rache bedeuten würde, dass Gott sich rächt an diesen Menschen, wie viele glauben. Ja, der ist belastet und besessen. Ja, die Eltern haben dies und das getrieben. Klar erntet der Mensch das, was er sieht. Das muss man stehen lassen. Aber Gott sucht das nicht und tut das. Er bringt doch, er bestraft doch nicht den Menschen. Gott ist gekommen, um zu vergeben. Und Gott vergibt gern. Und Gott sucht das Gute in den Menschen. Alles, was Gott tut, wenn er heimsucht, in Anführungsstriche, also wenn er sucht oder den Menschen aufsucht, ist ihm wachzurütteln, zum Nachdenken zu bringen, um ihm herauszuholen aus seiner Not. Alles andere würde das ganze Neue Testament und Jesus kommen überhaupt widersprechen. Das ist nicht logisch. Also hier bedeutet Heimsuchen nicht den Menschen bestrafen. Der Mensch bestraft sich selber, er braucht gar nicht Gott dazu. Wir belasten uns selber. Dennoch steht aber auch diese Stelle drüber in Vers 6, aber Barmherzigkeit erweist er an vielen Tausenden. Hier ist die Rede von Belastungen, Negatives, das gesät wird von den Eltern in den Kindern über 3 oder 4 Generationen. Der Segen aber ist so viel größer. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausende, die mich lieben und meine Gebote halten. Wenn du Gott liebst und Gottes Ordnung hältst, wärst du zum Segen für andere für Tausende von Jahren. Das ist sinnvolle Sache, oder? Ich habe heute Morgen gesagt, betet für eure Kinder und deren Kinder und deren Kindeskinder. Das könnt ihr tun und sie segnen. Wie heute Morgen gesagt, viele haben sich bekehrt, weil unsere Urgroßeltern schon für uns gebetet haben, noch bevor wir überhaupt da waren. Ich glaube das, steht im Text. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Vers 4. Denn der Herr wird dem nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ja, das heißt, oh Gott, sollten wir auch nicht sagen, es hört sich nicht. Ich glaube nicht, dass die Todesstrafe darauf ist, aber es ist nicht gut, dass wir einfach Gott sagen oder oh Gott oder ich finde Gruß Gott, das ist auch. Ne? Ja, das sagen die Süddeutschen, ne? Die Bayern sagen Gruß Gott. Ja? Grüß Gott. Was ist der Unterschied zwischen Gruß und Grüß? Das ist alles zu kompliziert. Da steigt einer in den Fahrstuhl rein, in Bayern, ne, im Hotel, im 5-Sterne-Hotel. Und ein Bayer und sagt zu dem Ami, der gerade Deutsch gelernt hat, sagt er, Gruß Gott. Und der Ami guckt hin und sagt, so weit fahre ich gar nicht. Das heißt wohl, Gottes Namen nicht so leicht einfach im Mund nehmen. Das, was wir schnell sagen, das flacht doch ab, oder? Das ist so mit den schönen Liedern oft, oder? Es ist schön, mal sie auszusetzen und mal andere zu singen. Lieder, die wertvoll sind, ne? Verlieren oft etwas, wenn wir sie zu oft singen. Sie bewegen uns nicht mehr so. Sein Name ist Ich Bin und die Juden haben gar nicht gewagt, seinen Namen überhaupt auszusprechen. Es bedeutet aber nicht nur, es bedeutet auch nicht nur, Gottes Namen zu missbrauchen. Das kann man in den Alltag, man kann das auch ganz niedrige Weise, indem dass man auch mit dem Wort Gottes andere Menschen beschimpft oder Gott selbst beleidigt. Es bedeutet das, aber nicht nur das. Jesus spricht darüber in Matthäus Kapitel 5 und sagt, wir sollten das einfach nicht nehmen und sagen, hier, ne, bei Gott so, es reicht, wenn wir Ja oder Nein sagen. Ich kannte mein Ehepaar, das waren Missionare und sie waren schon, ich glaube, seit 50 Jahre Missionaren, die waren an die 70 Jahre alt und waren in China 30 Jahre und Südafrika 20 Jahre und waren dann irgendwann in Südamerika gelandet und es wurden so gute Freunde meine Eltern und die haben uns oft zum Essen eingeladen und er hieß Alf und der Alf, das ist nicht der Alf mit der langen Nase aus dem Fernsehen, er sah ähnlich aus, aber Alf, ich habe immer Onkel Alf zu ihm gesagt, er hat uns immer auf die Schippe genommen. Die ganze Familie, es war so ein Typ, der hat andere immer hat sich lustig gemacht über andere durch dem, dass er sie um die Nase herumgeführt hat. Geschichten erzählen, die gar nicht stimmten. Und wir wussten eigentlich zum Schluss, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das Problem war, dass wir zum Schluss, also nach Jahre der Freundschaft gar nicht mehr wussten, wann er das ernst nimmt oder nicht. Müssen wir aufpassen, ne? Gottes Name ist wunderbar. Und ich finde, der Name Jesus ist wirklich, es klingt auf Deutsch nicht so schön, süß. It's a sweet name. Jesus ist einfach der schönste Name, oder? Und deswegen nennen viele Südamerikaner ihre Kinder, gerade die Katholiken, Jesus. Ne? Jesus und dann kommt noch De La Cruz und alles andere noch dazu. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, bedeutet aber auch, dass wir, wenn wir von uns sagen, wir würden Christus nachfolgen, wir seien Christen, aber nicht danach leben, missbrauchen wir auch den Namen Gottes. Jesus hat die Pharisäer an dieser Stelle eigentlich kritisiert. Matthäus 15. Es ist nicht nur Gott oder Jesus als Namen, sondern es bedeutet etwas zu bezeugen, dass in unser Leben nicht gegenwärtig ist, also nicht Substanz ist. Matthäus 15, dachte ich, ja, 7 bis 9. Er sagt zu den Pharisäern, ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, sie reden ganz fromm, Bibelsprüche, sie tun so, als ob sie fromm wären. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz, das, was sie sind, das spricht sogar das Gegenteil. Aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschen geboten sind. Also, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dass der 7. Tag ein Tag ist, an den Gott geruht hat und an den wir als Menschen, jetzt allgemein gesagt, als Menschen, als Schöpfung ruhen sollen, ist das eigentlich ganz klar, schon im Schöpfungsbericht und danach. Bevor es das Volk Israel gab, gab es einen Ruhetag. Bevor es die 10 Gebote gab, gab es einen Ruhetag. Und es gibt einen Ruhetag in der Welt und das ist wichtig. Jeder genießt den Abstand zur Arbeit, jeder genießt es einfach im Garten zu sitzen und eine Tasse Tee zu schlürfen und zu warten darauf, dass die Würstchen oder den Schnitzel auf dem Grill fertig wird. Oder ein bisschen Musik, Gemeinschaft mit den Nachbarn, ein Gläschen Wein. Gott möchte gern, dass alle Menschen Freude haben am Leben. Er hat sie nicht als Sklaven geschaffen, sondern er hat uns, nachdem wir gefallen sind als Menschen, die Arbeit gegeben als Therapie. Wir meinen heute als Pädagogen, wir hätten etwas Neues erfunden, die Arbeitstherapie. Arbeitstherapie, das kann man schon im ersten Kapitel der Bibel lesen. Beschäftigungstherapie ist das, damit wir nicht auf dumme Gedanken kommen. Und Arbeit ist wichtig. Und nur wenn man gearbeitet hat, kann man die Ruhe wirklich genießen, oder? Wenn man dann irgendwo, ich kenne meine Kinder, sie freuen sich auf Ferien, mittendrin in den Ferien, ach, Schule könnte schon wieder anfangen. Ne? Sie haben ja, wir lassen sie ja nicht arbeiten. Gabi und ich, wir machen alles zu Hause, unsere Kinder brauchen nichts zu tun. Ruhen, das ist eine Sache, dass Gott eigentlich der ganzen Menschheit gegeben hat. Aber hier ist es auch ein Gesetz für die Juden, auch ganz besonders für das jüdische Volk. Im Alten Testament aber auch darüber hinaus, und ich habe keine Zeit, es auszulegen, aber es ist eigentlich ganz deutlich aus der Offenbarung heraus, dass es auch nachdem die Juden sich bekehren in Trübsal, im tausendjährigen Reich, die Juden den Sabbat halten werden. Und ich glaube, es ist in Kapitel 31, wir haben keine Zeit dazu, in Kapitel 31 mittendrin, sagt Gott das auch nochmal ganz deutlich, oder wir können es vielleicht, hoffentlich habe ich recht, dann können wir, das sind nur 2 Verse, mittendrin in Kapitel, hoffentlich, na, wenn es 30 oder 31. Nee, dann ist es eine 31. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten. Darum sollen wer? Die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewiger Bund. Die Israeliten sollen den Sabbat holen, auch für ihre Nachkommen als Bund. Er ist ein ewiges Zeichen, Dass es für uns nicht gilt, das sehen wir noch. Es gilt aber beim Volk Israel. Das ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn ich 6 Tagen machte, der Herr und Himmel und Erde und so weiter und so fort. Interessanterweise lehrt aber Paulus ganz deutlich, dass die Gemeinde sich das nicht gefallen lassen soll, wenn Lehrer kommen und ihnen sagen, du musst den Sabbat halten. Kolosser. Kolosser Kapitel 2. Und zwar auch Vers 16, wie vorhin. Er sagt es, so lasst euch nun von niemand ein schlechtes Gewissen machen. Das heißt, der sagt es, Geschwister in der Gemeinde, okay, das heißt, dass es Lehrer gibt, die durch die Gemeinden gehen und solche komische Sachen lehren, sonst werde er das nicht den Geschwistern schreiben, ist doch logisch. Und er nimmt sich Zeit dazu und schreibt das nieder, weil es nicht außergewöhnlich ist. Und er warnt auch davor an anderen Stellen, dass wir die Freiheit in Christus haben, uns es nicht nehmen lassen sollen und zurückkehren sollten oder verführt werden, zurückzukehren zu dem Gesetz. Er schreibt auch in diese Sache zu Timotheus, so lasst euch nun von niemanden, das heißt, egal wie groß und wie mächtig und wie vollmächtig dieser Lehrer ist, egal was er für eine Akzeptanz oder Position hat, so lasst euch von niemanden ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise, freitags Fisch und Trank. Wein, ja oder nein? Das ist bei uns kein Thema. Aber unsere Geschwister aus Amerika, die machen das echt zum Thema. Wer verzichten möchte, das ist gut. Was hat Jesus gesagt? Es ist nicht, was hineingeht, was uns verunreinigt, sondern das, was herauskommt. Es ist da, wo dieser Wein hinfließt. Wir beschmutzen den Wein hier drin. Und wir regieren falsch, weil wir innen drin falsch. Wenn wir rein wären, hätten wir überhaupt kein Problem mit dem Wein. Und es hat Grenzen und es hat eine Ordnung. Seid nicht voll des Weines. Lasst euch nicht volllaufen. Tut es nicht. Und wenn ihr es nicht verkraftet, dann lasst es. Aber hier geht es darum, lasst euch das nicht als Gesetz aufbrummen. Diese Lehre binden uns, Lehrer, binden uns wegen Speise, Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages. Jetzt geht er noch weiter und diese Sache mit Sabbat ist eben sehr wichtig. Wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Ist es ganz klar, dass hier der Sabbat gemeint ist und nicht nur irgendein Feiertag oder irgendein anderen Tag, das irgendeine Bedeutung hat für Menschen, die spirituell drauf sind und meinen, an ganz bestimmten Tagen würden ganz bestimmte Kräfte frei. Hier geht es um die Juden und die ganze Sache mit Sabbat. So lasst es euch nun von niemanden oder lasst euch von niemand ein schlechtes Gewissen machen zu diesem Thema Sabbat. Es ist eigentlich ganz deutlich, schon bereits in den Evangelien wird es deutlich, Ende der Evangelien, dass unser Sabbat das, was für die Juden Montag war, Sabbat. Es ist der erste Tag der Woche, wo Jesus auferstanden ist. Er hat den Tod überwunden, den Tod besiegt Das ist der Tag. Und wir lesen in Apostelgeschichte, könnt ihr nachschlagen, wenn ihr Zeit habt, Kapitel 20 und Vers 7 steht das ganz deutlich. Sie trafen sich am ersten Tag und das war der Tag. Und es war der Tag des Herrn oder des Herrentag. Und diesen Tag haben die Christen gehalten. Jesus wurde ja auch bereits schon vorher angegriffen in diese Sache, weil Jesus selbst den Sabbat nicht gehalten hat. Und mit Jesus kommt ja das Neue Testament, das ist das neue Bund, oder? In Mose haben wir Bund unterm Gesetz und in Jesus das neue Bund unter der Gnade. Und Jesus wurde angegriffen immer wieder, weil er geheilt hat am Sabbat, weil er gepredigt hat, weil er mit seinen Jüngern spazieren gegangen ist durch ein Feld und die Jünger mal ein paar Ähren gepflückt haben. Da waren diese Heuchler, diese Verdreher da und haben sie angeklagt. Und Jesus hat ganz klar in eine Geschichte, könnt ihr euch auch aufschreiben und lesen, wenn ihr Zeit habt, Markus Kapitel 2, mittendrin im Kapitel, in Vers 27 sagt er, der Sabbat ist nicht für den Menschen gemacht, oder der Sabbat ist für den Menschen gemacht, entschuldigt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das Gesetz dient uns und wir dienen nicht das Gesetz. Und das ist das, was er sagt über diese Lehrer in Kolosser. Sie binden euch wieder am Gesetz. Ich bin gekommen oder Jesus ist gekommen, um euch frei zu machen vom Gesetz. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Aber ich bin nicht ein Knecht des Gesetzes. Der Tag, dieser Tag, an dem die Jünger sich versammelt haben, und das wird, wie gesagt, hauptsächlich in Apostelgeschichte ganz klar, dass es der erste Tag der Woche ist, der Tag, an dem die Christen sich versammelt haben, nach Jesu Auferstehung, dass es der Tag des Herrn, wie gesagt, oder des Herrentag genannt wird, wie Johannes es auf Patmos formuliert, in der Offenbarung Kapitel 1 steht es, der Tag des Herrn oder des Herrentag. Und das findet man, interessanterweise hat Svenja mich drauf aufmerksam gemacht, heute Mittag auf dem Weg nach Hause, Domingo, Dominus, Deo, Domingo, des Herrentag. Wir sagen Sonntag, unser Gott ist doch nicht die Sonne, oder? Und meine Mutter hat mir als kleine Junge schon gesagt, sag nicht Sonntag, sag the Lord's Day. Das ist eigentlich unser Begriff. Nicht mehr Sabbat, denn der Sabbat ist für die Juden. Und der Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist, nachdem er den Tod überwunden hat, ist ein Siegestag für uns. Ein Tag der Überwindung, ein Tag der Befreiung, ein Tag der Freude. Und das feiern wir. Paulus sagt ja selber, was soll es, ne? Wenn Jesus nur gestorben ist, das hilft uns doch gar nicht, dass er auferstanden ist von den Toten und den Tod überwunden hat. Und das ist das, was wir im Abendmahl feiern. Nicht nur den Tod, sondern den Tod und die Auferstehung unseres Herrn. An diesem Tag, den ersten Tag der Woche, feiern wir, wie gesagt, die Auferstehung, den Sieg Gottes, diesen Sieg, der uns persönlich zur Ruhe bringt. Woran oder wodurch komme ich zum Mensch, als Mensch zur Ruhe? Durch seinen Sieg. Und nur durch seinen Sieg. Durch dem, dass er für mich überwunden hat. Dadurch komme ich zur Ruhe. Also der Sabbat ist nicht nur, der Sabbat beziehungsweise für uns der erste Tag der Woche, des Herrentag, ist nicht nur ein Tag, sondern das ist, oder das sind 7 Tage. Das ist die ganze Woche, das sind 4 Wochen, das sind 12 Monate, das ist das ganze Jahr. Wir leben im Sabbat, in der Ruhe. Jesus schafft 6 Tage und am 7. Tag ruht er. Die Vollendung ist nicht in sein Wirken, das, was er tat, sondern die Vollendung ist in die Ruhe am Ende. Und das lehrt uns Hebräer. Wir wollen das aufschlagen, weil Hebräer das eigentlich ganz, ganz deutlich darstellt. Brief an der Hebräer. In Kapitel 4 lesen wir das. Es geht hier bereits schon in Kapitel 3 um Christus, der viel höher ist als Mose und wie er die Ruhe Gottes für uns erlangt hat, wie er das für uns erobert hat. Etwas, was wir durch und in ihm empfangen, diese Ruhe. Kapitel 4 und Vers 6, dass es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin kommen, sind wegen des Ungehorsams. Bestimmt er abermals ein Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, was er ja nicht getan hat, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Das Volk Gottes lebt in seine Ruhe. Das Volk Gottes lebt in dieser Ruhe, die Jesus Christus für sie erkämpft hat. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Ganz klar die Parallele. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Stimme des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, den wir Rechenschaft geben müssen. Also hier sehen wir ganz klar, dass der Schreiber von Hebräer uns deutlich macht, dass Ruhe, dass der Sabbat, dass unser Sonntag, dass unser Tag des Herrn nicht nur ein Tag ist. Es ist symbolisch da als Ruhetag. Bei den einen ist es Sonntag, für mich nicht. Für euch ist es Sonntag, für mich ist es Montag. Mein Ruhetag ist morgen. Jetzt als Tag, als Sonntag. Morgen, ich habe morgen frei. Krankenschwestern haben mal Wochenend, nicht mal mittendrin in der Woche. Manchmal, manche arbeiten Schicht und haben alle 14 Tage, 3 oder 4 Tage Ruhetag. Wir brauchen es alle als Tag. Als Schöpfung brauchen wir das, als Christen brauchen wir das, ein Ruhetag. Aber für uns hat es auch eine geistliche Dimension. Und das ist, dass wir ruhen sollen vor unseren Werken. Dass wir begreifen und darin leben, dass Jesus Christus unser Gerechtigkeit ist. Und wenn ich das begriffen habe und für mich angenommen habe, ich brauche nicht mehr zu streben, ich habe nichts mehr zu erlangen, ich brauche nicht mehr zu klettern. Er hat es für mich getan, er hat es vollbracht, dann bin ich im Sabbat. Jeden Tag, in jeder Situation bin ich ruhig in Gott. Das zu dieses Gebot, den wir gerade gelesen haben. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, dein Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das ist das 4. Gebot. Und all diese ersten Gebote, diese ersten 4 Gebote, beziehen sich auf unsere Beziehung zu Gott. In den kommenden Geboten ab 5 geht es um unsere Beziehung zu einander. Du sollst deinen Vater und deine Mutter und so weiter. Du sollst nicht töten. Das gilt deinen Mitmenschen. Die ersten 4 in unsere Beziehung zu Gott und das 4. führt dahin oder sollte dafür hinführen, dass wir begreifen, dass wir in Gott oder in Jesus Christus ruhig sein können. Herr, wir bringen dir alles Streben in unser Leben. Wir bringen dir alles Suchen nach Sinn und Ziel. Wir bringen dir auch die Dinge, wovor wir fliehen, innerlich. Alles, was uns treibt und unruhig macht. Und bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir begreifen, dass wir in Jesus alles haben. Dass wenn wir in ihm leben und weben, dass wir das gefunden haben, wonach wir gesucht haben, nämlich Erfüllung. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir auch als wiedergeborene Christen nicht dazu verführt werden, dass wir etwas tun müssten, um dir zu gefallen. Irgendeinen Tag zu halten, irgendeine andere Gesetze über Essen oder Nicht-Essen. Wir danken dir, dass du uns dennoch liebst und dass du uns liebst, weil du ein Vater bist, der seine Kinder liebt und nur lieben kann. Dass du ein Vater bist, der uns seinen Sohn gegeben hat, seinen Sohn, der alle Strafe auf sich nahm. Die Strafe, die wir verdient haben. Und wir bitten dich, Jesus, dass wir begreifen, was es bedeutet, hat, als du sagtest, es ist vollbracht. Ihr müsst nichts mehr tun. Ich habe alles getan, was notwendig ist. Und bitten dich, dass du uns hilfst, diese Freiheit zu genießen, in dir zu ruhen und stille zu sein, geborgen. Und du sprichst Gott darüber, dass du auch wie eine Mutter bist, dass ihr Baby an der Brust nimmt. Wir bitten dich, dass wir wie ein Baby an deine Brust zur Ruhe kommen, Herr.